Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Liebe Gemeinde, wie sich vielleicht der eine oder die andere erinnert, habe ich zu Beginn dieses Jahres schon einmal aus dem Buch Josua hier in ihrer schönen Kirche predigen dürfen. Und wie es die Perikopenreihe will, steht heute wieder ein Text aus dem Buch Josua an. Ging es beim letzten Mal um den Einzug der Israeliten in das Land Kanaan, so handelt der heutige Text von der Aussendung israelitischer Kundschafter nach Jericho und deren Errettung durch die Hure Rahab. Aber Achtung, dieser Text ist sehr lang. Dafür hat er alles, was ein Thriller braucht. Blut fließt hierbei noch nicht. Aber hören Sie selbst. Ich lese aus dem zweiten Kapitel des Buches Josua die Verse 1 bis 21. Ich verwende die neue Luther-Übersetzung. Josua, der Sohn Nuns, sandte von Schittim zwei Männer heimlich als Kundschafter aus und sagte ihnen: Geht hin, seht das Land an, auch Jericho. Die gingen hin und kamen an das Haus einer Hure, die hieß Rahab, und kehrten dort ein. Da wurde dem König von Jericho angesagt: Siehe, es sind in dieser Nacht Männer von den Israeliten hereingekommen, um das Land zu erkunden. Aber die Frau nahm die beiden Männer und verbarg sie, und sie sprach: Ja, es sind Männer zu mir hereingekommen, aber ich wusste nicht, woher sie waren. Und als man das Stadttor schließen wollte, da es finster wurde, gingen die Männer hinaus, und ich weiß nicht, wo sie hingegangen sind. Jagt ihnen eilends nach, und dann werdet ihr sie ergreifen. Sie aber hatte sie auf das Dach steigen lassen und unter den Flachsstängeln versteckt, die sie auf dem Dach ausgebreitet hatte. Die Verfolger aber jagten ihnen nach auf dem Weg zum Jordan bis an die Furten, und man schloss das Tor zu, als sie draußen waren. Und ehe die Männer sich schlafen legten, stieg Rahab zu ihnen hinauf auf das Dach und sprach zu ihnen: Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, denn ein Schrecken vor euch ist über uns gefallen, und alle Bewohner des Landes sind vor euch feige geworden. Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser im Schilfmeer ausgetrocknet hat vor euch her, als ihr aus Ägypten zogt, und was er den beiden Königen der Amoriter, Sihon und Og, jenseits des Jordans angetan habt, wie ihr an ihnen den Bann vollstreckt habt. Und seitdem wir das gehört haben, ist unser Herz verzagt, und es wagt keiner mehr, vor euch zu atmen. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. So schwört mir nun beim dem Herrn, weil ich an euch Barmherzigkeit getan habe, dass ihr auch an meines Vaters Haus Barmherzigkeit übt. Und gebt mir ein sicheres Zeichen, dass ihr leben lasst meinen Vater, meine Mutter, meine Brüder und Schwestern und alles, was sie haben, und uns vom Tode errettet. Die Männer sprachen zu ihr: Tun wir nicht Barmherzigkeit und Treue an dir, wenn uns der Herr das Land gibt, so wollen wir selbst des Todes sein, sofern du unsere Sache nicht verrätst. Da ließ Rahab sie an einem Seil durch das Fenster hinab, denn ihr Haus war an der Stadtmauer, und sie wohnte an der Mauer. Und sie sprach zu ihnen: Geht auf das Gebirge, dass eure Verfolger euch nicht begegnen, und verbergt euch dort 3 Tage, bis zurückkommen, die euch nachjagen. Danach geht eures Weges. Die Männer aber sprachen zu ihr: So wollen wir den Eid einlösen, den du uns hast schwören lassen. Wenn wir ins Land kommen, so sollst du dies rote Seil an das Fenster knüpfen, durch das du uns herabgelassen hast, und zu dir ins Haus versammeln deinen Vater, deine Mutter, deine Brüder und deines Vaters ganzes Haus. So soll es sein: Wer zur Tür deines Hauses herausgeht, dessen Blut komme über sein Haupt. Aber wir seien unschuldig. Doch das Blut aller, die an deinem, in deinem Hause bleiben, soll über unser Haupt kommen, wenn Hand an sie gelegt wird. Und wenn du etwas von dieser Sache verrätst, so sind wir frei von dem Eid, den du uns hast schwören lassen. Sie sprach, es sei, wie ihr sagt, und ließ sie gehen. Und sie gingen weg und sie knüpfte das rote Seil ans Fenster. Liebe Gemeinde, das ist eine lange und inhaltsreiche Geschichte, voller Spannungen und Überraschungen. Zunächst versuche ich, etwas Struktur in die Erzählung zu bringen, indem ich erst den Handlungsstrang und dann die Motivation der Personen nachzeichne. Zum Zweiten beleuchte ich die Stellung dieser Geschichte im biblischen Zusammenhang. Deshalb erhebt sich die Frage, warum steht diese zweifellos spannende Episode der Landnahme überhaupt in der Bibel? Warum wurde sie für würdig befunden, neu in die Predigtreihe aufgenommen zu werden? Denn bislang blieb dieser Text unberücksichtigt. Daher dürfte ich dieses Mal auch der Erste sein, der in dieser Kirche hierüber predigen darf. Zur Situation. Nach dem Auszug aus Ägypten und der 40 Jahre dauernden Wüstenwanderung steht das Volk Israel am Ostufer des Flusses Jordan. Dies blieb den Bewohnern des Landes Kanaan nicht verborgen. In unserem Text werden beispielhaft die Amoriter aufgeführt. Dieses Volk am Ostufer des Jordans, also im heutigen Jordanien, wurde von den Israeliten besiegt und verwüstet, nachzulesen im 4. Buch Mose, Kapitel 21. Davon wussten auch die Bewohner der Westbank, wie die Gegend heute heißt. Rahab hat die Kunde in ihre Überlegungen mit einbezogen. Und der König von Jericho und seine Bevölkerung hatten allen Grund, sich zu fürchten. Sie wussten, was ihnen im Falle der Niederlage bevorsteht. Die Kundschafter, die Josua aussandte, sollten nicht nur die Stärke der Befestigung des Gegners feststellen. Wichtig war auch die Stimmung unter der Bevölkerung. So konnte man abschätzen, ob mit Gegenwehr zu rechnen sei. Dass die Spione bei der Hure an der Stadtmauer einkehrten, wird von einigen Verfassern theologischer Kommentare abschätzig beurteilt. Sie seien eben nicht weit gekommen. Auf der anderen Seite, wo soll man sonst undercover Informationen sammeln, wenn nicht in einem öffentlichen Beherbergungsbetrieb? Dort fließen schließlich die Informationen zusammen. Und man kann in diesen Etablissements auch die Klappen behalten und anonym bleiben. So auch hier. Rahab weiß offenbar sofort, mit wem sie es zu tun hat. Sie schätzt ihre Chancen und Risiken ab. Und dann neigt sich die Waagschale zugunsten der Israeliten. Wir sehen hier alles, was ein Agenten-Thriller braucht. Spione, die unter Lebensgefahr agieren, und eine Überläuferin, die noch mit ihrem anrüchigen Beruf die nötige Portion Sex und Crime mitbringt. Rahab verbirgt also die Kundschafter und schickt die Boten des Königs in die Irre. Sie vergisst aber nicht, sich die Belohnung zu sichern. Sie und ihre Verwandtschaft werden bei der zu erwartenden Eroberung von Jericho verschont. Es fällt auf, dass mehrfach von Haus gesprochen wird. In der Antike bezeichnet dies nicht nur das Gebäude, sondern auch die Menschen, seien es Verwandte, Abhängige oder Sklaven. Rahab leitete offenbar nicht ein Fraubetrieb, sondern ein kleines Unternehmen. Wie ging es weiter? Die Kundschafter kehren nach 3 Tagen aus ihrem Versteck zu Josua zurück und erstatten Bericht. Unverzüglich bricht Josua mit dem Volk auf. Und es kam, wie es kommen musste. Jericho wird dem Erdboden gleichgemacht. Nachzulesen im 6. Kapitel des Buches Josua. Rahel aber überlebte und erhielt Bürgerrecht. Betrachten wir die Motivation der handelnden Personen. Die Kundschafter, die Josua aussendete, machten ihren Job. Sie taten das, was von ihnen erwartet wurde. Nicht mehr und nicht weniger. Dass der König von Jericho besorgt war, hatte seinen Grund. Nach seinem Informationsstand musste er davon ausgehen, dass es ihm und seiner Stadt nicht gut ergehen wird. Was sich auch bewahrheitete. Die Maßnahmen, die er trifft, inklusive Verfolgung der Spione, sind folgerichtig und zweckmäßig. Auch hier keine Überraschung. Anders Rahab. Sie wechselt die Seite. Sie übt Verrat an ihrer Heimatstadt. Sie stellt sich auf die Seite der Invasoren. Und das aus einem opportunistischen Grund. Sie hat begriffen, dass der Gott der Israeliten stärker ist. Daher schließt sie sich ihm an. Sie stellt keine tiefschürfenden theologischen Überlegungen an. Sie handelt einfach so, wie es für sie und ihren Hausstand am günstigsten ist. König Friedrich von Preußen, den man landläufig den Großen nennt, wird ein entsprechender Ausspruch zugeschrieben. Gott ist immer bei den stärksten Bataillonen. Also, eine Entscheidung aus Zweckmäßigkeit ohne theologischen Hintergrund. Dies gilt es festzuhalten. Denn Rahab hat in der Bibel eine Fernwirkung. Sie dient als Grundzeugin in einem Streit um die Bedeutung von Gnade bzw. Glauben und von Werken. Sie wird im Neuen Testament im Hebräerbrief der Vorrang des Glaubens vor den Werken betont. Es steht im Kapitel 11, Vers 31. Durch den Glauben kam die Hure Rahab nicht mit den Ungehorsamen um, weil sie die Kundschaft in Frieden aufgenommen hatte. Die Bedeutung der Werke für den gelebten Glauben betont der Jakobusbrief, übrigens in der Bibel eins nach dem Hebräerbrief, mit der rhetorischen Frage im zweiten Kapitel, Vers 25. Desgleichen die Hure Rahab, ist sie nicht durch Werke gerecht geworden, als sie die Boten aufnahm und sie auf einen anderen Weg hinausließ? Ich kann und will an dieser Stelle diesen Zwiespalt nicht überbrücken. Ich darf Sie aber auf den kommenden Sonntag verweisen. Der vorgesehene Predigttext enthält das Zitat aus dem Jakobusbrief. Für mich steht fest, Rahab hat an alles Mögliche gedacht, nicht jedoch daran, dass sich Jahrhunderte später Theologen über Glaube und Werke den Kopf zerbrechen. Sie hat einfach so gehandelt, wie es ihr für sich und ihre Familie am besten erschien. Dabei ist sie zwar auf der sicheren Seite, konnte dies aber nicht mit letzter Sicherheit wissen. Sie handelte so, wie es in dieser Zeit üblich war. Gott bewies sich durch seine fast physische Übermacht. Denken wir an das erste Buch der Könige, Kapitel 18. Der Prophet Elias besiegt die Baalspriester durch gewaltigen Theaterdonner seines Gottes. Damals gab es eben noch nicht die feingeschliffenen theologischen Überlegungen der Zeit nach dem Osterereignis. Aber noch eine weitere Textstelle, in der Rahab vorkommt, ist bemerkenswert. Normalerweise wird sie überlesen, da sie so spannend erscheint wie ein Telefonbuch. Sie hat es aber in sich. Hier taucht Rahab als Stammmutter Jesu auf. Man stelle sich vor, eine Hure, vielleicht eine Puffmutter, als Ahnfrau des Erlösers. Einen größeren Gegensatz zu den in der Antike üblichen Abstammungslinien gibt es nicht. Ein Herrscher, der etwas auf sich hielt, stammte von Göttern ab. Und nun das. Der Herrscher des Himmels und der Erde ist ein Nachfahre einer unwürdigen Person. Aber das ist Programm. Und ein anderes Thema. Im Übrigen empfehle ich Ihnen bei Gelegenheit, dieses Kapitel aufzuschlagen, also Matthäus Evangelium Kapitel 1, und besonders auf die Frauen zu achten, die dort aufgeführt sind. Neben Rahab gibt es weitere faszinierende Personen als Stammmütter Jesu, wie Tamar, die mit einer List von ihrem Schwiegervater schwanger wird, und auch die Ausländerin Ruth, die mit einem eigenen Buch in der Bibel vertreten ist und die Boas, den Sohn Rahabs, heiratet. Wir sehen also, dass unser scheinbar belangloser und trivialer Text doch einige Überraschungen bietet. Vielleicht nehmen Sie ihn zur Hand und lesen ihn in Ruhe noch einmal durch. Und wenn Sie vielleicht theologischen Tiefgang vermissen, so nehmen Sie ihn, was er auch ist, ein Stück brillant erzählter Weltliteratur. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.